Wir sind Gott jedes Mal dankbar, wenn wir hier sein können, um anzubeten. Wir hatten ja gesagt, dass wir an diesem Wochenende keine größeren Versammlungen haben werden, weil wir sie ja von jetzt in 14 Tagen haben werden, dann ist Ostern. Und trotzdem sind wir dankbar für jede Gelegenheit, die wir haben, wenn wir Gottes Wort hören können. Ich habe heute eine Predigt Bruder Brenhams mitgebracht, die hat er genau vor 30 Jahren gehalten, zu Ostern 1957. Und ich habe ganz kurz reingehört und meine, sie ist glaubensstärkend. Ich habe nur ungefähr 10 Minuten gehört, aber die haben mir schon gut getan. Und ich sag euch auch direkt warum. Es ist ein Unterschied, wer spricht. Es kann jemand eine Stunde reden und nicht viel sagen. Aber wenn ein Mensch aus der Erfahrung mit Gott heraus redet, dann weiß er, was er sagt. Dann ist hinter dem, was er sagt, nicht Lehre, sondern voll.
Amen.
Volles Evangelium. Und wir leben ja in einer Zeit, ich meine, dessen sind wir uns alle bewusst, wo es immer schlimmer wird und jeder Einzelne spürt den Druck, doch auch immer mächtiger. Nicht nur wir, alle anderen auch. Ich war heute Vormittag überrascht, als ich angerufen wurde und mir mitgeteilt worden war, dass eine Frau eines Pfingstpredigers, die krank war und von Arzt zu Arzt gegangen und dann zum Heilpraktiker gegangen und dann zum Schluss in Verzweiflung sich das Leben genommen hat. Und wer mich anrief, war die Frau eines evangelischen Pfarrers und fragte, Herr Frank, wie kann das sein? Wie kann so etwas in einer Pfingstgemeinde geschehen? Ich sag dir, wissen Sie was? Auch ich weiß, was Verzweiflung ist. Was wir alle brauchen, ist Gottes Hilfe.
Amen.
Nur stöhnen, das ist nicht die Antwort. Sich geschlagen geben, schon gar nicht. Aber Gott bei seinem Wort nehmen, Gott glauben, sein Wort als wahr ansehen. Nicht in uns jetzt die Ärmel aufkrempeln und sagen, so, das machen wir jetzt. Sondern, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen könnten, damit er es tun kann. Wir haben auch gesungen, der große Arzt ist jetzt uns nah. Und würden wir fragen, wer unter uns ist, der Heilung benötigt, dann gingen einige Hände hoch. Dessen bin ich mir bewusst. Wir müssen einfach unseren Fuß auf Glaubensboden stellen und das Feld behaupten, das wird nicht anders gehen. Ihr wisst, der Feind wird immer und nicht nur erst von heute, sondern seit jeher dem Volke Gottes das Leben schwer machen. Was hat unser Herr alles durchmachen müssen? Und er ging seinen Weg bis zu Ende. Das Gleiche müssen auch wir tun. Wir können nicht auf die Umstände schauen. Wenn ihr nachlest, was dem Herrn alles passiert ist von den Menschen, die haben unseren geliebten Herrn mit folgendem bezichtigt, in Johannes Kapitel 10, Vers 19 bis 21 steht geschrieben, Johannes 10, 19 bis 21, da entstand wegen dieser Worte wieder eine Meinungsverschiedenheit unter den Juden. Viele von ihnen sagten nämlich, Er ist von einem bösen Geist besessen und ist von Sinnen. Was hört ihr ihn noch an? Andere aber sagten, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann etwa ein böser Geist Blinden die Augen auftun? Es gab immer Anfeindungen. Die hatten die Propheten, die hatte der Herr und die werden wir haben. Und was wir auch noch haben werden, ist das, was der Herr in Lukas Kapitel 6 rechtfertigte, als er Bezug nahm auf das, was David mit seinen Begleitern tat. Lukas Kapitel 6, hier wurden ihm Vorwürfe gemacht und dann sagt er in Vers 3, Jesus antwortete ihnen, habt ihr auch davon nichts gelesen, was David getan hat, als ihn samt seinen Begleitern hungerte, wie er da ins Gotteshaus hineinging, dort die Schaubrote nahm und sie aß und auch seinen Begleitern davon gab, obgleich doch niemand außer den Priestern sie essen darf. Er schloss mit den Worten, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Immer wieder gab's etwas auszusetzen an ihm, an seinem Dienst, an seiner Predigt, an allem gab's etwas auszusetzen. Er aber ging seinen Weg weiter. Und ihr könnt's mir glauben, ob Menschen zu Fuß gehen, ob sie im Auto fahren, wo immer sie sein mögen, wenn sie gläubig sind, wird ihr Weg steil und dornig sein. Wir können nicht darauf warten, auf Erden verstanden zu werden. Wenn wir irdisch verstanden werden, dann wird der Himmel uns nicht mehr verstehen. Der Himmel und die Erde, Gott und Menschheit, ist so weit voneinander entfernt. Wenn wir auf der Seite Gottes stehen, dann wird's uns ergehen, wie der Herr sagte. Haben sie mich gehasst, werden sie auch euch hassen. Haben sie mein Wort befolgt, werden sie auch euer Wort befolgen. Wird also immer zwei Gruppen geben. Das ist nicht die gleiche Gruppe. Es sind zwei verschiedene Gruppen. Die einen, denen ist alles recht, was von Gott kommt. Sie hören das Wort mit Freuden. Den anderen geht's tatsächlich, das passt hier gar nicht ganz her. Aber ihr wisst ja, es gibt auch im Irdischen manche Beispiele, die uns viel zu sagen haben. Menschen üben tatsächlich immer Kritik. Und ich sage das deswegen, weil wir uns alle daran gewöhnen müssen. Und je eher wir es begreifen, dass es zu unserem Gläubigsein dazugehört, dass es ohne dem gar nicht sein kann, wenn ein gläubiger Mensch keine Anfeindungen hat, dann frage ich mich, an wen er glaubt. Jeder gläubige Mensch wird in dieser Welt missverstanden sein. Aber ich will das Gleichnis gar nicht erzählen. Ihr wisst, mir liegen Geschichten nicht. Aber es ist wirklich so, dass man es keinem Menschen auf Erden recht machen kann. Ganz kurz noch auf Psalm 146 zurückkommend. Hier wird uns gesagt von den Menschen, verlasst euch nicht auf Fürsten, nicht auf Menschen, die ja nicht helfen können. Geht der Odem ihnen aus, so kehren sie zum Staube zurück. Am gleichen Tage ist's aus mit ihren Plänen. Als dieser Satz oder Vers gelesen wurde, dachte ich an Golgatha. Ich dachte an Golgatha. Auch dort starb jemand. Aber dort war es nicht aus mit dem Plan, den Gott gefasst hat. Dort begann es. Dort ging es zur Sache. Wie ganz anders ist Gott im Vergleich zu den Menschen. Gott hatte einen Plan gefasst, musste Mensch werden, um im Fleische sterben zu können, um durch den Geist sein von Ewigkeit her gefasstes Werk zur Vollendung zu bringen. Und Gott hat es mit Absicht so getan, damit er in diesem Fleischesleibe den Tod verschlingen kann. Im Geistesleibe kommt er des Todes ja nicht habhaft werden, erst im Fleischesleibe. Und dann hat er den Stachel des Todes herausgezogen. Es wurde mir nur so groß. Menschen fassen Pläne, und wenn sie sterben, ist's aus mit ihren Plänen. Als unser Herr starb, wurde der Plan Gottes mit der Menschheit verwirklicht. Er wurde Realität. Und es heißt hier weiter, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott, auf ihm der Himmel und Erde geschaffen, das Meer mit allem, was in, und das Meer, und alles, was in ihnen ist, der Treue ewiglich hält, der Recht den Unterdrückten schafft und Brot den Hungrigen gibt. Wollen wir es doch auch heute Abend glauben. Wir bieten ja, unser täglich Brot gib uns heute. Er wird uns heute vom Brot des Lebens geben. Er wird uns heute stärken. Er wird uns heute trösten. Er kann heute auch heilen. Amen. Sein Wort ist ewig wahr. Das Opfer ist vollbracht. Amen. Wir müssen es im Glauben wagen, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Auch der Teil stimmt noch. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr gibt Blinden das Augenlicht. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr hat lieb die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling, Waisen und Witwen hält er aufrecht. Doch den Weg der Gottlosen macht er zum Irrweg. Aber den Weg seines Volkes macht er zu einem Hochweg, wie es in Jesaja 35 geschrieben steht, ein Weg, auf dem auch ein Tor nicht irren kann. Auf dem Wege Gottes irren nur, die sich selber für weise halten und deshalb zu Toren werden müssen vor Gott. Gott braucht keinen, der ihn belehrt. Ihm sind Leute angenehm, die seine Belehrung annehmen und sich von ihm beraten und etwas sagen lassen. Möge dieses Wort an uns gesegnet werden, und jetzt werden wir uns die Hälfte der Predigt anhören und morgen dann den zweiten Teil. Damit sorgen wir auch, dass alle, die heute Abend hier sind, morgen wiederkommen, um den nächsten Teil zu hören. Gott segne euch alle. Wir singen Glaube nur, Glaube nur.
Glaube nur, Glaube nur, alles ist möglich, o Glaube nur. Glaube nur, alles ist möglich, o Glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier. möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich.
Heute werde ich aus der Schrift lesen, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 25 bis 27. Apostelgeschichte 2, 25 bis 27. David sagt ja mit Bezug auf ihn: Ich habe den Herrn allezeit vor meinen Augen gesehen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Deshalb freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Leib in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich belassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Welch ein herrlicher Text für diesen Abend, um den Zusammenhang zu bekommen zu dem, worüber wir sprechen. Als erstes möchte ich eure Aufmerksamkeit auf Folgendes richten, auf die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes. Gott hält sein Wort bis zum letzten Buchstaben. Und heute Abend werden wir unsere Gedanken darin verankern, dass Gott sein Wort hält. Wir können sicher darin ruhen. Was Gott gesagt hat, darauf können wir uns verlassen. Es ist wahr. Der Glaube ruht nicht auf dem Sand, der zusammengeweht wurde, oder auf Menschenideen oder menschlicher Theologie, sondern hat seinen endgültigen Ruheort auf dem Felsen des ewigen Wortes Gottes. Das Wort, wenn Gott es gesagt hat, dann ist es für ewig die Wahrheit. Er kann es nie mehr zurücknehmen und sagen, ich habe es nicht gemeint. Ihr könnt etwas sagen, ich kann etwas sagen. Und dann stellen wir fest, dass wir es zurücknehmen müssen. Wir haben es aus bestem Wissen gesagt und nach unserer Fähigkeit. Aber Gott ist so ganz anders wie wir. Er ist unendlich. Deshalb sagt er nichts, es sei denn, es ist absolut vollkommen. Nie muss er etwas zurücknehmen. Nie muss er sich entschuldigen. Nein, was er sagt, ist die Wahrheit. Seht Jesus hier, in diesen Tagen gedenken wir ja an sein Leiden und Sterben, als er dort für die Sünden der Welt starb, aber vielleicht schon tausende vor Jahren, ehe das Fundament der Welt gelegt wurde, hat Gott schon gesprochen und für ihn war es im Himmel schon eine vollendete Sache. Oh, wenn wir das nur erfassen könnten, was es bedeutet, welch eine andere Art von Menschen wären wir, wenn wir sehen würden, welches Gericht den Ungehorsamen erwarten, oh, wie würden wir uns prüfen, Stunde um Stunde. Aber die Gerechten würden frohlocken, Stunde für Stunde, wenn sie lesen von den Segnungen, die Gott den Treuen verheißen hat. Und ihr könnt sicher sein, dass jedes Wort erfüllt sein wird. Unsere Seele ist darin verankert. So war es immer. Wenn Gott etwas sagte, zum Beispiel zu Noah vor der Sündflut, vielleicht ehe ein Teil der Bibel geschrieben war, zumindest ehe diese Bibel geschrieben wurde. Und es war ja weder Sturm noch Regen oder sonst was. Und er sagte, es wird regnen. Keinen Beweis dafür. Alles war im Gegensatz dazu. Noah bewegte sich vorwärts in der Furcht Gottes und hat Vorbereitungen getroffen, sein Haushalt zu retten und sich selbst. Gott hat ihn nicht im Stich gelassen, denn es war sein Wort. Es musste geschehen, weil Gott es gesagt hatte, dass es geschehen wird. Nun, als Hiob, das älteste Buch der Bibel, das geschrieben wurde, wahrscheinlich ehe Moses geschrieben wurde und in die Bibel mit eingeschlossen wurde, Hiob in seiner Not, er ruhte auf dem unbeweglichen Felsen. Er ruhte in der Verheißung, die Gott gegeben hatte. Und er hatte das Brandopfer dargebracht und wusste, was Gott gesagt hat, das ist er imstande zu tun. Und als alles schien, als gehe es im Gegensatz zu ihm, er stand standhaft, denn Gottes Verheißung war standhaft. Gott hatte dem Hiob verheißen und Hiob ruhte in der Verheißung Gottes. Oh, wenn die Gemeinde dahin kommen könnte, wo sie ruhen könnte, absolut ruhen könnte auf Gottes ewigem Wort, dass es die Wahrheit ist. Welch ein Unterschied würde es dann sein? Welche Korrektur würde vorgenommen? Welch eine Beschneidung würde stattfinden? Welch eine Freude würde aufkommen? Welch eine Kraft würde kommen? Wenn Männer und Frauen Gott bei seinem Wort nehmen würden und sagen, es ist wahr. Ganz gleich, was die Umstände sein mögen, das hat nichts damit zu tun. Gott sagte es und damit ist es erledigt. Und Hiob, als er in der schlimmsten Prüfungszeit war, in einer seiner schlimmsten Erfahrungen, dennoch in der Gegenwart Gottes, als gerechter Mensch erfunden, Gott sagte, so vollkommen wie er ist keiner auf Erden. Aber dem Satan wurde eingeräumt, ihn zu prüfen. Und er wollte, dass er Gott absagt und flucht. Und Satan hätte ihn ganz zerstört, wenn Gott nicht noch um ihn gewesen wäre. Er hätte sogar sein Leben genommen, konnte es aber nicht. Und dann stand Hiob am Ende, in dem kritischsten Augenblick seines Lebens und rief dennoch aus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als Letzter wird er auf der Erde sein, auch wenn mein Leib ganz zerfällt und von den Würmern zerfressen wird, werde ich Gott schauen. Seht, ganz gleich, wie die Dinge aussehen mögen, die um euch herum geschehen, in Hiob war etwas, er hielt fest an der ewigen Verheißung Gottes. Oh, wenn wir es tun könnten. Beachtet, er ruhte in der Verheißung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oh, er hatte das Wort. Er hatte die Offenbarung. Und lasst mich stoppen und sagen, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes auf göttliche Offenbarung aufgebaut wurde. Nicht Organisation, nicht Denomination, nicht Glaubenssatzungen, sondern auf geistesgeoffenbarte Wahrheit des Wortes Gottes. Abel im Garten Eden hatte sie, als die Gemeinde begann. Warum brachte er nicht Früchte wie Kain? Weil es ihm geoffenbart wurde. Jesus fragte, wer sagen die Menschen, dass ich sei? Manche sagen Elia und so weiter. Und er fragte, was sagt ihr, dass ich bin? Seht ihr, es kommt nicht darauf an, was jemand anders sagt, sondern was ihr wisst, dass es die Wahrheit ist. Darauf kommt es an. Was sagt ihr? Diese Frage wird jedem von uns heute Abend gestellt. Was sagst du? Und Petrus antwortete schnell, ohne dass er zögerte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus, der die Geheimnisse aller Herzen kannte, denn er war niemand anders als Jehova geoffenbart im Fleische. Und er sagte, selig bist du, Sohn Jonas, denn Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und wir sehen, die Lutheraner wollen es im Glauben, die Methodisten mit Jauchzen, die Pfingstler mit Zungen reden. Das alles ist 1 Million Meilen davon entfernt. Es ist eine göttliche Offenbarung über Jesus Christus, dass er geoffenbart ist. Seht, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es ist in völliger Übereinstimmung mit Johannes 5, 24. Wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Nicht, weil du eine Bewegung hattest oder bewegt wurdest, sondern weil sich Christus dir vom Himmel her offenbart hat. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wie Hiob damals, als er hörte Asche zu Asche und so weiter. Ich denke da an einen Liederdichter, deren etwa so sagte, erzählt mir nicht, dass das alles nur ein Traum ist und dass der Mensch zu Asche wird. Nein, Leben ist real und das Weiterleben ebenso. Denn Staub zu Staub und Asche zu Asche wurde doch nicht gesagt von der Seele. Wenn wir hier fortgehen, dann gehen wir doch hinüber, und ich nehme hier das Wort des Apostels, als er sagte, wenn dieses irdische Haus abgelegt wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, der auf uns wartet. Wir gehen von hier in und gehen dort hinein. Abraham, Isaac, Jakob, Hiob, all die Propheten, sie glaubten, sie vertrauten, sie wussten, dass eine Auferstehung kommt und der Erlöser kommen würde. Denn Henoch hatte geweissagt, dass er kommen wird mit 10.000 seiner Heiligen. Seht, Abraham, Isaac, Jakob, alle, Daniel, Jeremia, sie alle ruhten völlig darin. Sie wussten, der Messias wird kommen. Und ihre Seele gingen ins Paradies, nicht direkt in die Gegenwart Gottes. Denn damals wurde nur das Blut von Böcken und Stieren vergossen. Ihre Sünden wurden nicht vergeben, nur zugedeckt. Seht, und das Leben der Tiere konnte ja nicht aufgrund des vergossenen Blutes auf sie zurückkommen. Erst als der Sohn Gottes starb, dann war es Gott, der dann zurückkam, göttliches Leben. Und deshalb sind wir jetzt Kinder Gottes. Sein Leben aus seinem Blute kam zurück. Nun, dort im Alten Testament, alle, die glaubten, die anbeteten und im Glauben standen und auf die Zeit warteten, warum taten sie's? Sie wollten in Palästina begraben sein. Sie wussten, dass ihre Auferstehung nicht in Ägypten oder sonst wo sein würde, sondern allein in Israel. Und deshalb wollten sie dort beerdigt werden. Ich habe jede Art von Namen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Menschen mich alles nennen. Aber eines weiß ich. Ich bin mit Christus gestorben und mein Leben ist in Christus, ist in Gott mit Christus verborgen und ich wurde versiegelt mit Heiligem Geist. Und ich warte auf den Tag, wenn er mich ruft. Seht, denn es steht geschrieben, Gott wird sie mit Christus zusammenbringen. Alle, die schon entschlafen sind. Und wie kommen wir in Christus hinein? Durch einen Geist werden wir alle in einen Leib getauft. Und dann sind wir im Reiche Gottes. Und dann sind wir Pilger und Fremdlinge hier auf Erden. Und wir warten auf das Kommen des gesegneten Reiches Gottes und auf seine gerechte Herrschaft. Natürlich warten wir darauf. Und kein Zweifel in mir. Sondern Jesus muss das vor Augen gehabt haben, als er auf Erden war. Er wusste ja, was Gottes ewiges Wort ist. Er wusste, in ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Die gesamte Gottheit war in ihm. Er war alles Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott in Menschengestalt. Das große Bildnis Gottes, die große Gestalt Gottes. Gott ist doch nicht ohne Leib. Gott hat einen Leib. Er sieht aus wie ein Mann. Mose sein. Er sah die Rückseite. Es ist der Ausdruck. So bringt Gott sich zum Ausdruck. Und alles, was wir hier auf Erden haben, ist ja nur eine Widerspiegelung dessen, was ewig sein wird, wenn es richtig ist. Wie Bäume und Vögel und so weiter. Ist ja nur ein Abbild dessen, was dann in Ewigkeit sein wird. Alles wird herrlich sein. Vögel. Alles, was hier ist, ist nur ein Muster oder ein Vergleich. Nur ein Schatten. Und nicht die wirkliche Sache. Nur das Negativ. Es bedarf des Todes, um das Bild komplett zu machen. Oder dorthin zu kommen. Um in seinem Bilde wieder zu sein. Welch ein herrliches Bild. Eines Tages wird es Realität sein. Und wir werden sein, wie er ist. Nun, Jesus mit der ganzen Kraft Gottes ausgerüstet, als er jedoch Satan begegnete, hat er nie die Kraft Gottes gebraucht, immer das Wort. Immer hat er es getan. Er sagte, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und wie könnt ihr dann sagen, ich kann zu Hause bleiben und bin genauso guter Christ, als würde ich zum Gottesdienst, zur Gemeinde gehen. Seht ihr? Die Schrift sagt, dass wir zusammenkommen sollen. Und der Geist Gottes wird nur zum Worte führen und es euch lebendig machen. Seht, denn der Heilige Geist ist es ja, der das Wort geschrieben hat und er macht es euch lebendig. Seht, er führt euch in das Wort hinein und jede Verheißung Gottes wird das hervorbringen, was darin geschrieben steht. Seht, ich wollte ja nur eine halbe Stunde sprechen, aber es scheint länger zu werden. Jesus in den letzten Stunden seines Lebens, wie viele Weissagungen haben sich da erfüllt? Jemand sagt mir, Bruder Brennan, das muss doch geschehen, das muss doch geschehen vor dem Kommen des Herrn. Ich sagte, es kann plötzlich geschehen. Seht doch, was in seinen letzten Stunden alles geschah. Ich hab's vergessen, wie viele Verheißungen, wie viele Weissagungen da erfüllt worden sind. Oh, welch eine Stunde ist es, in der wir leben. Und ich fühle innerlich sehr schlecht. Aber ich denke jetzt an den Gesang. Als die Felsen zersprangen und der Himmel sich verdunkelte, starb mein Erlöser mit gebeugtem Haupt. Aber der Vorhang zerriss und der Weg wurde frei, damit wir hindurchgehen können. Er beugte sein Haupt oder neigte es. Die Sonne verdunkelte sich, wollte ihn nicht mehr anschauen. Aber er starb, um uns zu erlösen. Deshalb kam er ja, um es zu tun. Der Mond schämte sich und die Sterne wichen zurück. Es war dunkel auf Erden. Es muss wie ein nervöser Zusammenbruch gewesen sein. Denn die Bibel sagt, von der 6. bis zur 9. Stunde war eine Dunkelheit über der Erde. Und die Erde erschütterte und die Felsen zersprangen und der Vorhang im Tempel zerriss. Seht, als das geschah, starb der Sohn des lebendigen Gottes. Er war so tot, dass die Sonne es zugeben musste. Er war so tot, dass der Mond es bestätigen musste. Und die Sterne. Er war tot, die ganze Erde hat gemerkt. Alles. Die Atmosphäre. Alles. Alles musste wissen, das war der Sohn Gottes. Denn Gottes Wort konnte nicht fehlschlagen. Von dem Garten Eden verheißen, der Same, der kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Wohin ging er? Was geschah? Als er das Kreuz vom Kreuz genommen wurde und der Leib ins Grab gelegt wurde. Er war so arm, er hatte keinen Ort, wo er gelegt werden konnte. Er wurde in die Gruft eines anderen gelegt. Er war ja als unehelich geboren betrachtet, mit einem Namen, der ihm angehängt wurde und alles Mögliche. Und als er starb, wie ihr wisst, am Kreuz. Und sie hatten nicht mal einen Ort, wo man ihn hätte legen könnte, in das Grab eines anderen. Er, der Sohn Gottes. Und wer sind wir? Denkt, Freunde, was er durchgemacht hat. Als Jesus starb, kann ich ihn an jenem Freitagnachmittag nach seinem Tode höre ich ihn klopfen. Er ging hinunter in die untersten Örter und die Tür öffnet sich. Da waren Frauen, da waren Männer, junge Damen, alte. Alle waren zusammen in dem furchtbaren Ort, genannt das Gefängnis der Verlorenen. Wenn ich Zeit hätte, möchte ich euch das mal erzählen. Einmal habe ich ja den Ort besucht. Ich war dort. Ich war auf dem Operationstisch. Und ich kam dann zu mir und sah meine Hände erhoben und ein leuchtendes Kreuz vor mir. Aber Jesus ging hinunter. Er musste ja auch dort bezeugen, dass er der Sohn Gottes war, von dem sie gepredigt haben, dass er kommen würde, der Messias. Und er sagte, ich bin's, von dem Henoch gesprochen hat. Ich bin der Same des Weibes, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Ich bin gerade auf Golgatha gestorben. Ich habe mein Eigentum erkauft. Ich bin's, von dem alle Propheten gesprochen haben. Aber diese, die nicht glaubten, waren ohne Barmherzigkeit. Es gab keine Rettung mehr. Und dann ging er weiter. Und er klopfte dann an eine andere Tür. Sein Leib war im Grab. Aber er war unten in den Örtern. Da, wo ihr eines Tages hingehen werdet. Und er klopfte an der zweiten Tür. Und jetzt kommt der Teufel raus. Und ich kann ihn hören. Oh, sehr fein, endlich hab ich dich. Ich dachte, ich hatte dich, als ich Abel tötete. Denn seht, seitdem der Same geweissagt und verheißen wurde im Garten Eden, hat der Teufel versucht, ihn immer zu bekommen. Und durch Abel ist schon, und das kommt von Sid, das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi vorschattiert worden. Er sagt, ich dachte, ich hatte dich, als ich Abel, und dann so weiter, durch die Propheten. Und ich war ganz sicher, ich hab dich, als ich Johannes enthaupten ließ. Aber jetzt ist es sicher. Jetzt bist du hier. Ich kann ihn sagen, und Satan, komm her. Er war jetzt der Herr, der Gebieter, und hat den Schlüssel des Todes von ihm genommen und der Hölle und hat ihm gesagt, ich möchte, dass du für immer weißt, du hast lang genug getäuscht. Ich bin der jungfräulich geborene Sohn Gottes. Ich bin hier, ich habe überwunden und jetzt sei es dir gesagt, die Schuld ist bezahlt, du hast kein Recht mehr. Du bist von jedem Anrecht ledig und hat ihm dann noch einen Schlag versetzt und gesagt, du bist für immer erledigt. Und ist dann weitergegangen. Seht, die Schlüssel des Himmelreiches hatte er nicht. Die hatte er dem Petrus gegeben. Aber die Schlüssel des Todes und der Hölle, die hat er abgenommen. Und hatte sich jetzt und sagte dann dem Johannes, ich war tot und lebe, und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Seht, Jesus hat sie. Er ist Boss. Nun, wir sind ja in der Osterzeit. Mal sehen, ob es wahr ist. Wo ist Hiob? Wo ist Abraham? Wo sind sie alle? Wo sind diejenigen, die Gott vertraut haben, die auf den Messias warteten? War der Tod alles? Waren sie enttäuscht? Nie, nie, nein. Ich kann jetzt sehen, er geht ins Paradies hinüber und klopft an. Er wandelt hinein. Abraham, Sarah, er sagt zu Sarah, Liebling, schau, das ist doch derselbe, den ich damals unter der Terebinte gesehen habe, der zu mir kam. Abrahams Gott. Dann kann ich sehen, Daniel, er schaut über die Schulter eines anderen und sagt, Moment mal, das ist doch der Felsen, der Stein, den ich aus dem Berge herauskommen sah, ohne Hinzutun einer Menschenhand. Und ich kann sagen, Hiob rufen hören. Das ist er. Ich wusste, dass mein Erlöser lebt. Jetzt ist er hier. Und ich wusste, ich werde ihn wiedersehen. Er ist es. Hesekiel schaute und sagte, den habe ich doch gesehen, als ein Rad in den Rädern, der alle Räder in Bewegung setzte. Oh, wie wunderbar. Henoch sagte, ich habe ihn doch mit 10.000 in seine Heiligen kommen sehen. Da waren die alttestamentlich Heiligen. Sie warteten. Da, sie konnten ja nicht durch das Sühnopfer der Tiere in die Gegenwart Gottes gehen. Aber jetzt konnte er sagen, ich bin's. Ihr habt mich erkannt. Ich bin der Same des Weibes. Ich bin der Sohn Davids. Ich bin der jungfräulich Geborene. Ich habe für eure Schuld bezahlt. Nicht die Opfer eurer Schafe und was ihr dargebracht habt. Mein Blut ist geopfert worden. Ihr seid erlöst. Denkt nur, es ist über 1900 Jahre her. Derselbe Herr. Oh, ich mag es so sehr. Dann ist er ja mit ihnen auferstanden. Sie wollten sicher gleich weiter. Aber er sagt, ich bleibe mit meinen Jüngern 40 Tage. Seht, er ist auferstanden. So sagt es die Bibel in Matthäus 27 von Vers 51, dass die Toten mit ihm auferstanden sind. Viele, Abraham, Isaac, Jakob, alle, die auf ihn gewartet haben, sind mit ihm auferstanden. Seht, das war die Erstlingsfrucht aus dem Alten Testament. Sie waren jung, schön aussehend, nie mehr alt werdend, wandelten dort umher und sind vielen in der Stadt erschienen. Ich wurde einmal gefragt, ob es nur mystisch war, dass Jesus hinaufgegangen war oder sie mit hinaufgenommen hat. Nein, sagte ich, es war Realität. Denn die Bibel sagt, er hat das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Die beiden Engel dort, die sagten ja, ihr Männer von Galiläa, was schaut ihr denn im Himmel empor? Derselbe Jesus wird wiederkommen in derselben Weise, wie er gen Himmel gefahren ist. Die alttestamentlichen Heiligen gingen hinauf, am Mond vorbei, an allem vorbei. Und dort der herrliche, weiße Himmel. Die alttestamentlichen Heiligen riefen, öffnet euch, ihr uralten Pforten, und erhebt euch. Erhebt euch, ihr uralten Pforten, und tut euch auf und lasst den König der Ehren hinein. Und die Engel, die innen versammelt waren, riefen gemeinsam, wer ist der König der Ehren? Und die alttestamentlichen Heiligen riefen, der Herr, mächtig im Streit, mächtig im Streit. Er hat überwunden, er ist der große Sieger. Und die Perlentore öffneten sich und sie gingen hinein mit ihm. Und die alttestamentlichen Heiligen, alles sangen die Engel, jubelten und jauchzten. Er hatte alles überwunden, Tod und Hölle, und hatte jetzt den Schlüssel des Todes und der Hölle. Ehre sei ihm. Und dann sagt er, Vater, hier sind sie. Sie haben im Glauben ausgeharrt und gewusst, dass ich komme. Jetzt habe ich alles überwunden, den Tod und die Hölle. Hier sind sie. Er konnte zeigen, dass er im Kampf war. Er hatte Narben mitgebracht. Er ist der mächtige Sieger. Vater, hier sind sie, Abraham, Isaac, Jakob, alle. Kommt jetzt, kommt, setzt euch. Bis die Zeit kommt, wo alle meine Feinde zum Schemel meiner Füße gelegt sein werden. Brüder, er wird wiederkommen. Es wird ein herrlicher Tag sein. Auch als sein Leib im Grabe lag, ging er hinunter und hat den Satan besiegt. Und dann sagte er, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ich frage mich heute Abend, wie ist's mit euch? Glaubt ihr? Lebt ihr mit ihm? Könnt ihr sagen, oh Gott, hier bin ich. Habt ihr je das all umfassende Opfer für euch angenommen? Kommt alle, die Zeit eilt dahin. Ihr, die ihr Christus noch nie wirklich aufgenommen habt, wollt es nicht jetzt tun? Ich glaube, wir sind alle im Glauben gestärkt worden. Es ist immer oder hört sich so einfach an, aber so gewaltig. Vor allen Dingen, wie ich ja vorhin schon sagte, wenn dann die Bestätigung dazu kommt und es nicht nur Worte sind, sondern der Herr das Wort bestätigen kann. Es steht, ich glaube, in Johannes 20, vielleicht 20. Und sie freuten sich, als sie den Herrn sahen. Ich glaube, unsere Freude wird groß werden, wenn wir den Herrn in unserer Mitte auf und ab gehen sehen werden, dass er sich wirklich bezeugen kann, dass niemand mehr sagen muss, der Herr ist hier, dass alle es wissen und jeder es erfährt. Aber es wird an unserem Glauben liegen und auch an der Hingabe, am Gehorsam, an der Weihe, an der Erwartung. An Gott wird es absolut nicht liegen, wirklich nur an uns. Und wir müssen wissen, was Gott uns verheißen hat. Wenn uns das durch den Geist Gottes wirklich groß gemacht werden kann und wir es glauben, dann kann dem nichts mehr im Wege stehen. Dann muss es geschehen. Bruder Brenham, so haben wir es gesehen, kam gar nicht zu dem Text. Er wollte ja über Apostelgeschichte 2, 25 bis 27 sprechen. Hat Petrus ja gesprochen. Mit Bezug auf Christus stand, dass mein Heiliger nicht die Verwesung sehen wird. Und es geschah so. Der Leib konnte nicht die Verwesung sehen. Ehe 72 Stunden da waren, wenn Verwesung einsetzt, war er längst auferstanden. Jedes Wort Gottes ist einfach unbeweglich. Es kann nicht gebrochen werden. Wenn es nun an ihm alles so erfüllt wurde und auch an allen Propheten, überhaupt an allen, sagt mir, wann hat sich Gottes Wort nicht erfüllt? Es erfüllt sich sogar jetzt. An Israel, an den Nationen, im Weltgeschehen, in vielen Bereichen, ja in allen Bereichen. Sollen wir dann leer ausgehen? Nein, das ist unmöglich. Nur bei uns kommt's auf den Glauben an. Bei den Juden zum Beispiel, die haben die Decke über ihrem Herzen, und die hat Gott zurückgenommen, ohne dass sie wissen vielleicht, worum es geht. Manche wissen es, andere nicht. Aber uns ist die Decke weggenommen worden durch die Offenbarung Jesu Christi. Und wir wollen tatsächlich nicht nur versuchen zu glauben, sondern von Herzen glauben. Uns nicht runterziehen lassen, sondern aufrichten lassen. Auch untereinander sollten wir dafür sorgen, dass wir dem anderen helfen, dass jedem Hilfe von Gott zuteil wird. Nun werden wir aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Dein Wort in einfacher Weise gehört, aber dein Wort kommt nie leer zurück. Es richtet aus, wozu du es gesandt hast. Herr, auch für die qualitativ schlecht aufgenommenen Predigten danken wir dir von Herzen. Es sind Brocken da drin, die uns so wohltun. Substanz, Leben, Offenbarung, Kraft ist darinnen. Herr, wir danken dir, dass du einen Mann hattest, den du senden konntest, mit dem du sichtbar sein konntest, o Herr. Heute glauben wir diese Botschaft, die er gebracht hat, in deinem Namen, gemäß deinem Wort. Lass dieselben Dinge in Kürze geschehen. Geliebter Herr, nimm aus unserem Leben, aus unseren Gedanken, unsere Herzen, nimm aus allem alles heraus, damit du deinen Weg haben kannst, Herr. Nimm alle Hindernisse, damit du frei wirken kannst. Ach, geliebter Herr, schenk uns auch miteinander den rechten Umgang. Geliebter Heiland, du kennst und weißt alle Dinge. Schenke Gnade, dass wir einfach im Glauben zu dir aufschauen.
in der Gewissheit, dass du alles wohl machen wirst. Herr, wir glauben, dass du am Ende noch einmal deinen Sieg offenbarst. Halleluja, gelobt und gepriesen sei dein Name. Treuer Herr, wir legen dir die Schwachen und Kranken, die in unserer Mitte sind hier. Treuer Gott, der Teufel ist ein Lügner. Du hast auf Golgatha auch die Krankheit an deinem eigenen Leibe mit an das Kreuz getragen und unsere Sünde und unsere Schuld. Geliebter Herr, dass wir das gesamte Erlösungswerk, das den ganzen Menschen mit einschließt, von Herzen glauben und den Anspruch darauf stellen könnten. Rettung der Seele, Befreiung des Geistes, Heilung des Leibes. Treuer Herr, du wollest uns mit Freude und mit Frieden erfüllen, mit Glaubensmut, dass wir vorwärts gehen. Herr, es ist lange her, seitdem du dich kundgetan hast. Der Glaube unter deinem Volke ist gesunken. Wir bitten dich, stärke uns im Glauben. Überrasche uns, Herr, mit deiner Gegenwart. Komme du selbst mit deinem Geist über uns. Schaff eine liebliche Atmosphäre, in der du wirken kannst und dein Wort bestätigen. Wir nehmen dich jetzt bei deinem Worte, Herr. Du hast gesagt, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun und noch größere, als die ich getan habe. Geliebter Herr, du hast die Wiedererstattung, ja vieles hast du verheißen. Mögen wir dich bei deinem Worte nehmen, geliebter Herr, dass nichts mehr zwischen uns und dir, zwischen uns untereinander sein möchte, dass wir alle in einer geheiligten, gereinigten Atmosphäre in deiner Gegenwart versammelt sein könnten. Herr, schenk uns Ehrfurcht vor deinem Wort, vor deinem Namen. Lass uns wissen, was es bedeutet, vor deinem Angesicht versammelt zu sein. Herr, gib uns in allem die rechte Einstellung. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Dank sei dir auch für diese kurze Ansprache. Wir geben dir die Ehre in Jesu Namen. Halleluja. Amen.